2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 18. August 2025, ja ca. eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute zwei Tage nach dem Pokalsieg gegen Eintracht Norderstedt. Ja, das Spiel endete mit einem Elfmeterschießen und ja, 3:2 für den FC St. Pauli. Die Tore für Norderstedt schossen beim Elfmeterschießen Groß und Frahm und bei St. Pauli Oppi, Sinani und Nemeth. Ja, und ich darf heute wieder mit Marco sprechen. Das ist der Medienverantwortliche bei Eintracht Norderstedt, den ihr schon aus dem VDS kennt. Moin, Markus.
Moin, Michael.
So, Markus, wie geht's denn heute so? Du hast bis Samstagabend lange gearbeitet, würde ich sagen. Ich habe dich auch überall gesehen, auf dem Rasen, in der Pressekonferenz. Also Arbeitsnachweis ist auf jeden Fall da, würde ich sagen.
Das ist beruhigend, dass ich nicht als faul dastehe. Man hängt natürlich jetzt ziemlich durch, ne? Also es war jetzt wirklich 4 Wochen lang, haben wir wirklich da durchgepowert. Die letzten Tage waren natürlich irgendwie nochmal sehr extrem und das Spiel ist dann ja nochmal, glaube ich, eine ganz eigene Geschichte. Und ich glaube, ich war dann so gegen 20:15 Uhr irgendwie aus dem Stadion raus. Ich glaube, außer mir war nur noch der Platzwart da und dann konnte man endlich einmal so ganz tief durchatmen.
Ja, okay. Aber lass uns doch mal chronologisch starten. Also erstmal würde mich noch interessieren, das haben wir ja in der Folge letzte Woche besprochen, es gab noch Karten, Restkarten in einem Baumarkt und an der Tageskasse. Sind die letztendlich alle weggegangen nachher noch?
Also mein Stand war halt, dass bei uns irgendwie 300 Karten noch über waren. Inwiefern die dann an der Abendkasse oder an der Tageskasse verkauft wurden, weiß ich nicht, weil wir die dann an St. Pauli weitergegeben haben, dass die dann die Tageskasse für uns machen.
Ah, okay.
Aber irgendwie haben ja dann doch noch ein paar mehr Zuschauer gefehlt zum Ausverkauf als 300. Von daher ja, keine Ahnung, wo jetzt diese Lücke herkommt.
Okay, alles klar. Werdet ihr wahrscheinlich sehen, wenn der Verein irgendwann eine Abrechnung schickt, wahrscheinlich, ne? Also ihr habt ja das Stadion gemietet.
Da bin ich raus aus der Nummer.
Ja, ja, okay. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Hat ja sein können, dass du sagst, nee, alles verkauft, aber du hast recht, die offizielle ZuschauerInnenzahl war gar nicht ausverkauft, ne? Also, aber ja, das, wir reden hier über ein paar hundert Leute, die da nicht aufgeführt worden sind. Mhm. Wo auch immer her etwas rührt, das Ganze, ne?
Ja, keine Ahnung.
Okay. Und mal so, war ja ein Heimspiel für euch. Wie, A, wo hast du gesessen im Stadion? Und B, hast du so Stimmen aus dem Block gehört bei euch?
Also gesessen habe ich den ganzen Tag gar nicht.
Ah ja, okay, alles klar.
Mhm. Außer nachher bei der Pressekonferenz. Nein, aber ansonsten bin ich eigentlich die ganze Zeit am Spielfeldrand gewesen, da so ein bisschen rauf und runter gelaufen.
Ja, das hatte ich nicht gesehen. Ich hatte dich nur gesehen, in der Halbzeitpause hatte ich dich gesehen einmal.
Da war ich aber ganz kurz oben im Presseraum, einmal kurz was zu trinken holen,
ja. Ja, okay. Ja, und hast du was von den Leuten gehört irgendwie so? Gibt's Feedback aus dem Blog? Also ich habe ja gesehen, es gab eine Blogfahne, die ich aber gar nicht von, weil ich sehr weit weg war, entziffern konnte. Und ich habe jetzt auch kein Bild gefunden. Weißt du, was da drauf stand?
Oben drüber stand schade gegen gerade. Das war dann einfach nur so ein kleiner Gruß, denke ich mal, an die Stadt Norderstedt. Das Thema mit der gesperrten Gegengerade hatten wir ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen
andiskutiert. Also Kritik an die Stadt Norderstedt sozusagen, subtil verarbeitet.
Ja, sagen wir mal ein netter Gruß.
Ja, okay. Gut, also wenn man das nicht weiß, den Hintergrund, dann hätte man auch denken können, das ist auf die St. Pauli Gegengerade gemünzt wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ihr dann, vielleicht ein kleiner Tipp, wenn ihr das nochmal macht, so in der Art, dann verliert euch nicht so viel in Details, dann kann man es besser lesen wahrscheinlich. Aber schöne Idee mit der Blockfahne, das zu machen.
Gebe ich gerne an unseren Fanverantwortlichen weiter. Wir haben ja nur auch nicht so oft Spiele in der Größenordnung und oder generell auch so viel Platz für so eine Blockfahne, von daher.
Ja, klar.
Ja, ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt aus diesem Spiel in allen Bereichen.
Wie war es denn mit der Mannschaft? Seid ihr direkt, habt ihr euch in Norderstedt getroffen, seid ihr mit dem Bus rübergefahren oder wie war das Prozedere für euch?
Die Mannschaft, die hat sich in Norderstedt bei uns im Clubhaus getroffen, hat vor dem Spiel noch zusammen gegessen, eine Besprechung gemacht und ist dann mit dem Mannschaftsbus direkt ans Millerntor gefahren. Die waren halt auch ein bisschen früher da als eigentlich geplant, weil sie nicht in den Fanmarsch geraten wollten, um da irgendwie aufgehalten zu werden. Von daher alle rechtzeitig da gewesen. Ich selbst war mit unserem Geschäftsführer und unserer Präsidentin irgendwie schon um 11 da, haben uns so ein bisschen so mit den Wegen im Stadion vertraut gemacht und das Ganze mal in Ruhe angeguckt, bevor der große Sturm da losgebrochen ist.
Ja, okay. Ja, ich war nicht beim Fanmarsch dabei, bin aber sozusagen so am Millerntor angekommen, dass ich quasi noch das Ende gesehen habe vom Fanmarsch, der ja die Budapester hochgegangen ist als Abschluss. Genau. Ich überlege gerade, was könntest du mir noch erzählen? Also, vielleicht mal so, wie hast du denn das Millerntor-Stadion so innen wahrgenommen bei dem Spiel? Ist dir irgendwas aufgefallen oder war irgendwas besonders für dich?
Ne, eigentlich war alles besonders, muss man sagen. Ne?
Ja,
Also
klar.
wirklich so die Stimmung von A bis Z, das war ja dann auch wahrscheinlich auch so ein bisschen bedingt durch den Fall, mal schon relativ früh gut gefüllt im Stadion. Ich fand, es war generell eine sehr, sehr freundliche, positive Stimmung. Also so was Negatives habe ich da tatsächlich gar nicht wahrgenommen, außer dass irgendwie vielleicht bei uns im Block ein oder zweimal ganz kurz irgendwie Scheiß St. Pauli hochkam oder so, wo auch immer das herkam, keine Ahnung. Aber ansonsten habe ich tatsächlich das alles nur super, super positiv, super angenehm wahrgenommen. Man ist dann auch von Leuten, die auf der Gegengeraden standen, irgendwie angesprochen worden. Und dass sie uns irgendwie da alles Gute wünschen für das Spiel und so ein bisschen auch die Daumen drücken, dass es eine runde Geschichte wird. Ja, also wie auch vorher schon mit den Verantwortlichen von FC St. Pauli einfach sehr, sehr, sehr freundlich und sehr herzlich.
Genau. Und dann, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, so über bestimmte Sachen, weil das war ja euer Heimspiel. So, also mit der Musikauswahl und auch wie die Spieler vorgelesen worden sind. Das war jetzt aber auch, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es generell bei euch ist. Es gibt ja oftmals so Tendenzen dazu, dass Stadionsprecher irgendwie sich selbst feiern, indem sie irgendwie daraus eine Disco-Veranstaltung machen, wenn sie irgendwelche Spielernamen vorlesen oder Ansagen machen an die Zuschauenden. Ich weiß nicht, ist das bei euch generell immer auch so entspannt?
Also Ewald, unser Stadionsprecher, ist, sag ich mal, von einer ganz alten Schule.
Ja, schön.
Der ist wirklich so ein klassischer Stadionsprecher, kein Stadionmoderator oder Eventmensch oder sowas, sondern der informiert da ganz nüchtern über das, was passiert und dann ist es das auch, ja.
Ja, sehr, sehr sympathisch. Also, das ist ja auch immer die Attitüde, die es bei St. Pauli schon seit Jahrzehnten gibt. Und die ist auch so, wo man erst merkt, wenn man mal auswärts fährt, wie schlimm das mittlerweile geworden ist, manchmal. Also, ich glaube, das hast du in der Regionalliga, wird es da auch so einige geben, wahrscheinlich, ne? Also.
Ja, ich sag mal, je größer die Stadien natürlich, desto eventiger wird es, wenn man es mal so formulieren möchte. Und es gibt natürlich auch so einige, ohne das jetzt irgendwie despektierlich meinen zu wollen, aber irgendwelche Dorfvereine, wo das halt so ein das Fußballspiel dann irgendwie so das Event der Woche ist, wo dann vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, Gas gegeben wird vom Stadionsprecher.
Ja, habe ich auf jeden Fall als sehr angenehm wahrgenommen, dass das halt auf beiden Seiten so ganz entspannt einfach die Aufstellung vorgelesen wurde. Und du hattest ja, wir hatten auch schon drüber gesprochen, ne, dass es so kleine Tricks gibt, ne, bei der Einlaufmusik, dass man dann erstmal so ein paar Sekunden nochmal die eigene Hymne spielen kann oder dieses eigene Lied und dann geht's über zum DFB, Hymne, zu der DFB-Hymne. Das habe ich natürlich ganz genau drauf geachtet und das war ja auch so, ne?
Ja, aber auch wie gesagt, das ist eine Geschichte, auch wie gesagt, die hätten wir halt gar nicht gewusst, hätte uns der Heiko vom FC St. Pauli das gar nicht erzählt. So, und das ist auch sowas, was wir wirklich sehr, sehr positiv wahrgenommen haben, dass da auch immer noch einer um die Ecke kam und sagte, ach ja, das könnt ihr übrigens auch noch machen, weil ist ja euer Heimspiel. Ne?
Ja,
Das
klar, genau.
es gibt auch so ein Beispiel, auch so ein ganz einfaches Beispiel eigentlich, neben dem Presseraum gibt es noch so ein Büro, sag ich mal, wo sich diese St. Paulianer und St. Paulianerinnen irgendwie zurückziehen können und in Ruhe ihre Sachen abarbeiten können. Da kam nach der ersten Pressekonferenz Patrick Gensing auf mich zu und sagte, du, das ist übrigens euer Raum, den könnt ihr haben.
Ja,
So,
okay,
ist auch
verstehe.
euer Heimspiel. Wäre natürlich ganz schön, wenn wir da auch mit rein dürften. So, naja, natürlich dürft ihr da mit rein. Also wir sind zu zweit, bei St. Pauli sind ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich da gesehen habe bei dem Spiel, in
Ein
dem
paar
Raum,
mehr.
8, 9 Leute. So, wir brauchen ja nicht so einen riesigen Raum, wenn da irgendwo ein kleiner Tisch ist, wo wir vielleicht nochmal kurz irgendwie ein, zwei Sachen erledigen können, sind wir ja völlig fein damit.
Ja, naja, verstehe.
Und das war eigentlich in allen Bereichen so, dass man sich da wirklich gut ergänzt hat, und auch viel wirklich Hand in Hand gegangen ist.
Ja, ein gutes Miteinander. Ich habe auch nichts anderes gehört, also nur durchweg positiv ja auch von dir und auch schon vorher und das hat das ja auch jetzt nochmal bestätigt. Also das war ein außergewöhnliches Spiel, aber also auf allen Ebenen.
Ja.
Aber ja, so schön, wenn sowas so funktionieren kann, ganz einfach, ne?
Ding Dong, Werbung. Unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, hat eine Vielzahl wundervoller Biere. Deswegen möchte ich auch gar nicht auf ein einzelnes Bier eingehen, sondern die gesamte Core Range, wie man so schön neudeutsch sagt, in den Fokus rücken. Als da wären die drei alkoholfreien Biere, allen voran das UNN, das vor Jahren eine ganz neue Kategorie innerhalb des Alkoholfreisegments erschaffen hat. Das Miami Grove, perfekt für den Spätsommer und den Herbst, und das Roadrunner Coffee Stout mit seiner extra Portion Koffein. Was das UNN bei den alkoholfreien Kehrwiederbieren ist, ist das Prototyp, ein kaltgehopftes Lager für die alkoholischen Biere. Dieses Bier ist immerhin verantwortlich dafür, dass es Kehrwieder so als Brauerei überhaupt gibt. Und natürlich das Dominica Double Dry Hop Pale Ale mit seiner fruchtigen Note und 6 verschiedenen Hopfensorten. Diese 5 Biere sind übrigens auf der Kehrwieder Website immer als Bestseller gekennzeichnet. So findet ihr die Biere immer ganz schnell. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Cheers und wohlbekomm's. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Lass uns doch noch mal 2-3 Minuten über dieses Spiel reden, wie du das so wahrgenommen hast. Normalerweise mache ich das hier im Format immer so, dass man sich auch mal so Szenen rausnimmt aus der ersten und zweiten Halbzeit, Tore, entscheidende Szenen. Das wird jetzt hier ein bisschen anstrengend, wenn wir da irgendwie, weiß ich nicht, jede Chance aufmachen. Aber vielleicht einfach mal so, wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen? Wie war das für dich? Und wie hast du dich gefühlt, als du sagst, dass ihr mit 0-0 in die Halbzeitpause geht?
Ja, das war natürlich riesig, ne? Also generell war das Spiel ja vom Ablaufen, abgesehen davon, dass ihr das Tor nicht getroffen habt, war es ja etwa so, wie man es erwarten konnte, ne? Also ihr habt ja wirklich bis zum Strafraum habt ihr ja wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht, nur der Abschluss hat nicht funktioniert und unsere Jungs als Amateure, sagen wir mal, haben sich da alle zu irgendwelchen Mentalitätsmonstern entwickelt, haben sich in jeden Ball reingeworfen.
Und sich auch gut gepusht, so gegenseitig oder auch einzeln sozusagen, und sich selbst reingepusht, ne?
Ja, und dann habt ihr natürlich auch noch irgendwie unseren Torwart zum Star geschossen, muss man ja auch so sagen. Der ist ja, geht ja gerade richtig viral mit seinen ganzen Geschichten.
Ja, also ist mal die Frage, ist mein Algorithmus kaputt in irgendwelchen Socials oder ist das wirklich so groß? Also ich glaube, es ist schon ein ziemlich großes Thema, ne?
Ja, also sämtliche Fußballseiten, die ich auch irgendwo, sag ich mal, abonniert habe auf Instagram und so, gehen durch die Decke. Ich habe heute relativ viel tagsüber irgendwie mit ihm Kontakt gehabt. Er hat innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, 400.000 Views auf seinem privaten Instagram-Account gehabt. Das ist so auf diesem Niveau schon mehr als außergewöhnlich.
Ja, und gab es schon ein Angebot aus Saudi-Arabien, oder?
Nee, also ich hatte ihn tatsächlich gefragt, wie viele Nachrichten hast du bekommen? Sagt er, heute Mittag waren es so, irgendwo so zwischen 500 und 600.
Oh, krass.
Aber irgendwie Angebote waren da nicht dabei. Aber er sagt halt auch, gut, ich bin 29, ich bin keine 23 mehr. So wahnsinnig viel wird da nicht kommen. Aber die Nationalmannschaft hat sich bei ihm gemeldet.
Weil er, was ist er? Australier? Nee.
Nein, der ist schon Deutscher.
Ach so, okay.
Tatsächlich ist er gut befreundet mit dem Torwarttrainer der Nationalmannschaft, Stefan Wessels. So, von daher kommt das aber natürlich
ganz witzig. Okay.
Die Mannschaft hat sich bei ihm gemeldet.
Ja, ich verstehe. Okay, alles klar. Ich musste gerade überlegen, er war ja mal ein Jahr im Ausland, deswegen dachte ich gerade, vielleicht gab es da auch so familiäre Verbindungen. War er nicht in Brisbane? Das war er nicht in Australien ein Jahr mal oder so?
Lars war in den USA.
Ah, okay, alles klar. Gut, dann habe ich das durch den Tüdel bekommen, aber ich dachte, da wäre irgendwie eine Verbindung.
Okay. Ja, Jonas Bruneck war in Australien.
Ah, okay. Ja. Gut, also wie gesagt, ihr geht mit 0-0 in die Halbzeit. Ich meine, da kann man sich ja wahrscheinlich drüber freuen, irgendwie, wenn man so viele Chancen gegen sich hat. Also alleine irgendwie in der ersten Halbzeit waren das, glaube ich, so 20-0 Chancen für St. Pauli. Der Ballbesitz war sogar in der ersten Halbzeit noch höher als in der zweiten Halbzeit. Irgendwie sowas mit 82-18%, also völlig absurd irgendwie.
Ja.
Und also ich kann ja mal sagen, wie ich das auch so wahrgenommen habe. Man steht da erstmal so an seinem Platz so und dann guckt man so, ist ganz entspannt, weil es halt, muss man natürlich sagen, das ist nicht so eine Anspannung, als wenn da jetzt nächsten Samstag Dortmund kommt. Das ist einfach so, glaube ich. Das ist in der Sache der Natur. Und ich habe mich natürlich gefreut, irgendwie so ein Spiel dann zu Hause zu haben. Was für ein toller Auftakt irgendwie. Und mir war dann irgendwie auch klar, es kann ja jederzeit auch das Tor fallen. Das sieht man ja irgendwie, ne? Und dann plätschert das so vor sich hin, die Chancen sind da, Huxhol hält jede Menge, mal Aluminium und dazwischen. Naja, und aber umso länger das Spiel dauert, irgendwann fängt man dann doch mal an zu sagen, so, ja, aber jetzt müsste das doch mal langsam, weil sonst wird es auch nachher ein bisschen knapp. Ja. Und so war es ja dann auch zweite Halbzeit. Also das ging ja im Prinzip so weiter. Und bei uns gab es ein paar Auswechslungen, wo ich auch dachte, Mensch, die können dem Spiel jetzt ein bisschen was Neues, ein neues Element bringen. Und ihr seid dann auch sozusagen durch einen Fernschuss zu eurer ersten Chance gekommen. Aber man kann ja wirklich sagen, dass die beiden richtig guten Chancen, die ihr hattet, und wo man auch, also wo ich dachte, so ja, das wäre jetzt genau der richtige Spielverlauf, die waren ja erst in der Verlängerung, die beiden Großchancen für euch, ne?
Ja, also einmal die natürlich direkt nach dem Anpfiff der Verlängerung durch Manuel Brendel und dann die beiden Dinger kurz vor Ende von, ich glaube, Falk Groß und Esra Mpofu waren das, ne?
Ja, also eigentlich aus super aussichtsreichen Chancen ja eigentlich auch, ne? Einmal war es schön abgelegt irgendwie auch und aber das Gute ist, war sie irgendwie gar nicht geprüft, dann ist er halt auch da zum Glück. Also ich glaube, daran erkennt man auch einen guten Torwart irgendwie, dass er dann trotzdem auf der Höhe ist, weil ja, so ganz leicht war das nicht mit den beiden Schüssen, würde ich sagen. Und da hätte er schnell zum Tipp deiner Präsidentin kommen können, die ja medial übers Abendblatt auch gesagt hat, so, sie tippt ein 1-0, während Ogen 1-0 für uns tippt. Ich habe ein 2-0 getippt, wo alle meinten, ja, ist viel zu niedrig. Und letztendlich war es ja irgendwie viel zu hoch von mir getippt. Ja. Wie hast du dich gefühlt, als ihr dann auch noch die Nachspielzeit überstanden habt?
Ja, ich war wirklich völlig im Tunnel, ne? Also das war wirklich völlig unglaublich, weil ich fand, dass wir, also beziehungsweise ich war eigentlich der Meinung, okay, wenn es in die Verlängerung geht, irgendwie dann macht ihr da euer 2-0 und 3-0 und fertig. So, weil letztlich die Profis haben halt einfach mehr Kraft als irgendwie Feierabendfußballer, die um 18 Uhr trainieren, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Stattdessen habe ich es tatsächlich so empfunden, dass wir in der Verlängerung unsere stärkste Phase hatten und hinten raus, ich sag mal, sogar teilweise ebenbürtig waren. Was vorher über 90 Minuten natürlich überhaupt nicht der Fall war.
Ja, das stimmt. War echt überraschend für mich. Also, ja.
Und tatsächlich, was mir selbst gar nicht aufgefallen ist, ich habe nach dem Spiel irgendwie, ich glaube, jeder von uns ist in irgendeiner Form noch von St. Pauli-Fans angesprochen worden nach dem Spiel und mal gratuliert worden zur Leistung und so weiter. Und ich habe mich da mit drei sehr netten Menschen irgendwie noch in der Bahn unterhalten, die mich dann auch auf den Podcast angesprochen haben, wie irgendwie nett und sympathisch sie das alles fanden, okay, dass ich dann zum Ende hin aufgeklärt habe, dass ich das tatsächlich war.
Ja, das war schön.
Witzig. Nein, und die meinten, was sie beeindruckt hat, dass also unsere Spieler halt auch nicht mal irgendwelche Krämpfe hatten, nicht am Boden gelegen sind, wie man es sonst von, sagen wir mal, diesem Klassenunterschied halt oft hat bei den unterklassigen Vereinen, dass irgendwann die Kräfte nachlassen, dass da irgendwie kein Zeitspiel drin war, sondern dass sie einfach weitergespielt haben. Irgendwie, ja.
Ja, guter Punkt. Ist mir auch, also ist, jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Stimmt, sie haben einfach so durchgespielt, ne? Und ja, da war nichts zu sehen.
Generell fand ich, war das irgendwie ein Spiel, weil manchmal hat man ja auch im Fußball so Wellen, mal hat man richtig Bock drauf und irgendwann stumpft man auch so ein bisschen ab und dann gibt das wieder so ein Spiel, was einen wieder richtig catcht und reinholt. Und ich finde, das war so eins, weil ich fand einfach, da war generell keine Theatralik irgendwie groß im Spiel. Es gab kein Gemecker, keine großen Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Das war auch, obwohl, ja, wir hatten dann irgendwie 3-4 gelbe Karten, aber da war ja auch nichts Bösartiges bei, sondern mehr so taktische Geschichten. Da waren irgendwie keine bösen Fouls bei, nichts dergleichen. Das war halt irgendwie einfach nur Fußball. Und dazu natürlich doch diese gewisse Spannung, die du hattest und diese gewisse Dramatik drin. Also das ist wirklich so ein Spiel, wo ich auch das Gefühl hatte, dass jeder, der da war, ob das jetzt ein Norderstädter war oder St. Paulianer war oder jemand, der es vielleicht mit keinem der beiden Vereine so richtig hätte, so einfach nur einen guten Kick sehen wollte, dass das Spiel irgendwie keinen kalt gelassen hat.
Ja, stimmt. Also für mich ein bisschen, wirklich ein bisschen so ein bisschen zu viel Dramatik eigentlich. Ich dachte wirklich, das machen wir alles ein bisschen lockerer. Aber ja, solche Spiele gibt es. Ich meine, da gibt es dann auch wieder Leute, ne, die glauben dann, dass St. Pauli in der Bundesliga nicht einen Punkt holt. Das ist natürlich immer alles übertrieben. Ich meine, letztes Jahr in Halle war es auch richtig doof von uns und so weiter. Und vielleicht gehören, oder ich für mich gehören solche Art der Generalproben auch irgendwie mit dazu, irgendwie so, ne? Und dann habe ich lieber ein Spiel mit 41-9 Torschüssen und so dominant. Ja, woran wir dann arbeiten müssen, ist dann ja wohl offensichtlich irgendwie. Und ich hoffe, dass daran auch gearbeitet wird.
Ja, ihr hattet ja auch in der Vorbereitung Gegner, die, sag ich mal, in der Nahrungskette deutlich über uns stehen.
Das stimmt.
Die ihr relativ deutlich teilweise besiegt habt, wo ihr auch viele Tore gemacht habt. Also jetzt nach einem Pflichtspiel da irgendwie gleich die Flinte ins Korn zu werfen, finde ich auch ein bisschen übertrieben.
Naja, also ich meine, das zeigt ja auch die letzte Saison, wie das alles sein kann. Und da sind wir, glaube ich, diese Saison wirklich schon einen Schritt weiter. Wir müssen die Liga nicht mehr ganz so doll lernen. Klar, wir haben ein paar neue Zugänge und so weiter, aber das wirkt alles schon ein bisschen gefestigter als noch letzte Saison. Insofern mache ich mir da jetzt gar nicht so viele Sorgen. Genau. Okay, dann nochmal vielleicht so Frage, Elfmeterschießen. War das vorher klar, wer bei euch schießt, oder
also
ist das so erst, ist das erst so, okay.
Wenn nicht, aber du hast natürlich, sag ich mal, gewisse Schützen, die du schon öfter mal am Punkt gesehen hast, ne? Also ich sag mal, in Philipp Koch, in Moritz Frahm oder sowas, das war relativ klar, dass die dann schießen. Jonas Behunek als stellvertretender Kapitän, als erfahrener Spieler, war eigentlich auch klar, dass er schießt. Falk Groß ist so ein Instinktfußballer, der sich nicht allzu viele Gedanken macht, der da nicht am Punkt verzweifelt, sondern einfach draufhaut, dann das war jetzt auch nicht. Es war jetzt kein Schütze dabei, der mich überrascht hätte, aber
okay. Hast du dich auch ein bisschen gewundert über die beiden Elfmeter von Fujita?
Hast du das Landespokalfinale gesehen von Norderstedt gegen Paloma?
Nein.
Da gab es auch ein Elfmeterschießen. Da hat unser damaliger Kapitän Ersin Cehir, ihr kennt ihn.
Wohl bekannt.
Auch so ein, sagen wir mal, Panenka-Elfmeter geschossen.
Ja,
okay. Und ich habe den der Torwart natürlich auch locker gehalten hat, wo ich dann gedacht habe, das war der schlechteste Elfmeter, den ich jemals gesehen habe.
Wenn der nicht funktioniert, siehst du halt immer richtig, also dann siehst du richtig beschissen aus einfach. Wenn der funktioniert, naja, ist es trotzdem, ich finde es immer ein bisschen, also ziemlich unsympathisch irgendwie so. Also man kann halt einen Elfmeter einfach, und die Chance erhöht sich auch, dass du an, sag ich mal, ein Tor schießt, indem du platziert und straff schießt einfach, würde ich behaupten.
Ja. Und der erste Elfmeter von eurem zweiten Schützen, den fand ich noch schlechter, ehrlicherweise. Den hat er ja wirklich nur wirklich in die Arme geschoben da.
Das meinte ich ja mit, also quasi Fujita. Also er hat ja zwei Elfmeter, ne? Einmal ersten Versuch, wo dann Huxoll zu früh von der Linie gesprungen ist, und dann den zweiten schießt er irgendwie links am Pfosten, und ich weiß gar nicht, das ist dann rausgesprungen, glaube ich, vom Pfosten. Vorher hat ja Wahl auch nicht verwandelt. Ich glaube, da habt ihr schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, schon mal am Erfolg gerochen, so wenn St. Pauli die ersten beiden Elfmeter verschießt, oder?
Ja, und hätte Lars dann noch irgendwie einen gehalten, dann hatten wir natürlich noch ein bisschen Pech natürlich mit dem Elfmeter von Manuel Brendel.
Oh ja, also ich meine, da streiten sich ja, da gibt es ja auch jetzt auf einmal überall, weiß ich nicht, Bilderausschnitte, die wo bewiesen soll, der war dann doch drin oder so, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch schon gesehen.
Ja, die Torlinientechnik dann tatsächlich entschieden.
Ja, genau,
da brauchst du den VAR nicht. Und da waren irgendwie, lass mich nicht lügen, 3 oder 4 Zentimeter irgendwie, die gefehlt haben.
Ja.
Und das ist natürlich,
das ist bitter. Ja, klar. Ja, trotzdem kann man sagen, riesiger Erfolg für euch, für uns ein viel zu aufregender Saisonstart, aber ja. Um das einmal abzuhaken. Ich glaube, ja, vielleicht nochmal so gefragt, wie geht's bei euch jetzt weiter? Du hast ja schon gesagt, englische Woche folgt auf englische Woche, und ich glaube, ihr habt gleich das Nachholspiel gegen Hannover jetzt irgendwie übermorgen, ne? Mittwoch.
Ja,
das
aber ist, wenn ist ich kurz einen Satz irgendwie nachschießen darf.
Ja. Klar.
Was super angekommen ist bei allen, auch bei mir, hast du ja wahrscheinlich auch in der Pressekonferenz gesehen, dass ich da am Anfang noch irgendwie so ein bisschen angefasst war.
Du hast das super moderiert übrigens, also sehr souverän hast du das gemacht, fand ich.
Ja, ich weiß nicht, am Anfang war ich irgendwie tatsächlich so ein bisschen,
Ja.
Man hat gemerkt, dass das Spiel hat irgendwie so Nachwirkungen gehabt, und was ich halt ganz besonders fand, als ich irgendwie Lars Huxoll dann zum Sky-Mann gebracht habe, irgendwie, um seinen Man of the Match Award zu bekommen, wie die gesamte Gegengrade da aufstand und ihn wirklich abgefeiert hat, und das ja kurze Zeit später irgendwie danach auch noch mit dem Rest unserer Mannschaft. Das ist, also auch in der Mannschaft, das war Gänsehaut pur. ganz, ganz großes Kompliment an die Fans vom FC St. Pauli.
Ja, ist auch schön, sowas mal wieder zu erleben. Das war früher so, sagen wir mal, in den 90ern viel öfter, wenn der Gegner besser war und auch gewonnen hat, dass man wirklich tatsächlich ganz oft dem Gegner auch applaudiert hat. Das ist leider über die letzten Jahre ein bisschen verloren gegangen oder ziemlich sogar bei St. Pauli. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde es halt schön, wenn man einfach mal so herzig, großmütig ist, sozusagen, um das dann auch zu tolerieren und zu honorieren. Und hier hat es natürlich super gepasst, weil man halt einfach auch einer Mannschaft, die einfach in der vierten Liga spielt, absolut verdient. Also wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich mich auch schwer gewundert, glaube ich.
Ja, wie gesagt, das kennt man halt nicht. Wie gesagt, wir kennen keine 30.000 Zuschauer und wir kennen es auch nicht irgendwie, dass man wirklich so viel ja, Beifall von den gegnerischen Fans bekommt. Und
Ja, wenn das dann halt auch noch in so einem Stadion ist, ist es natürlich auch super laut und wahrnehmbar, ne? Ja, okay.
genau. Ja, genau. Liga. Mittwoch haben wir die U23 von Hannover 96. Die sind gerade aus der dritten Liga abgestiegen. Da bin ich sehr gespannt auf das Spiel, weil
Wie schwer eure Beine sind eventuell?
ich wollte gerade sagen, das hat schon das ein oder andere Korn gekostet, ne? Auch wenn man jetzt natürlich noch am Anfang der Saison ist.
Ich glaube, da wird auch so gerade aktuell kein normales Training sein. Das ist eher Generationstraining wahrscheinlich auch so, ne?
Ja, montags ist
Nee,
ja sowieso.
Regenerations, nicht Generationstraining. Regenerationstraining meinte ich natürlich.
Ja, also montags ist ja sowieso bei uns immer Spielersatztraining und Regenerationstraining. Und morgen wird es wahrscheinlich dann auch eher eine taktische Trainingseinheit werden, als irgendwie eine wahnsinnig intensive, dass man sich ein bisschen auf den Gegner vorbereiten kann. Und
Ja, ich meine, das ist jetzt auch kein unwichtiges Spiel, ne? Ihr seid, da habe ich ja, wenn wir drüber gesprochen, mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, dann aber 2-0 gewonnen bei Phoenix Lübeck. Das ist ja jetzt auch schon wieder so, in welche Richtung geht's, ne, so ein bisschen das Spiel, ne?
ja, und dann hast du natürlich am Wochenende noch den VfB Lübeck hinterher, die auch grundsätzlich immer ein schwieriger Gegner sind, auch wenn sie natürlich selbst gerade schwierige Zeiten durchmachen. Da ist das Geld ja auch sehr dünne aktuell und sie müssen mal gucken, wie sie da einen Kader zusammenkriegen. Aber nichtsdestotrotz spielen die auch einen guten Ball, haben einen sehr guten Trainer, der das schon in der letzten Saison, wo die ja auch finanziell gebeutelt waren, da wirklich das Maximum und noch gefühlt noch mehr rausgeholt hat aus der Mannschaft. Ja.
Ja,
Also
okay.
das sind schon schwierige Wochen, ne?
Ja. Und dann demnächst halt dieses Zweitrundenspiel im Pokal gegen EDV, hatten wir schon drüber gesprochen, dass das auch jetzt kein Zuckerschlecken unbedingt sein muss, ne?
Genau, das ist dann am Donnerstag, den 28. Und dann am Sonntag drauf Drochtersen in Assel, die momentan so ein bisschen das Maß aller Dinge in der Regionalliga sind.
Die ja sogar den großen FC St. Pauli geschlagen haben mit 1-0 in der
Ja.
Sommerpause. Und ich glaube, die haben auch ziemliche Ambitionen, ne?
Ja, also sie posaunen es nicht so raus und stellen sich dahin, wir wollen Meister werden, wir wollen aufsteigen,
Ja, aber man
aber
sieht das also.
ja, man sieht es, man merkt es, auch eine sehr kontinuierliche Transferpolitik, jedes Jahr so ein bisschen verbessert, immer noch eine kleine Schippe raufgelegt, sind auch schon relativ lange eigentlich immer im oberen Drittel dabei. Und ja, vielleicht ist es dann irgendwann mal an der Zeit.
Ja, dann gucken wir da mal gespannt drauf auf die nächsten Wochen, was so bei euch passiert. Was wir noch nicht besprochen haben, das würde ich gerne heute, damit würde ich gerne die Folge einmal abschließen. Das ist, dass wir nochmal kurz über Elias Saad sprechen. Wahrscheinlich irgendwie der, ja, wie soll ich sagen, der Spieler, der euch am meisten quasi Reputation in den letzten Jahren gebracht hat, der ja dann zum FC St. Pauli gewechselt ist. So, wie nimmst du seinen Karriereweg wahr?
Absolut beeindruckend, ne? Also, dass der wirklich ohne NLZ irgendwie in die Oberliga und irgendwie dann Regionalliga dann relativ schnell ja auch irgendwie vom FC St. Pauli für sich entdeckt wurde, da war schon relativ klar, auch nachdem er dann Nationalspieler geworden ist, dass er noch auf jeden Fall einen Schritt gehen kann. Dass es jetzt vielleicht Augsburg ist, mag ein bisschen überraschen. So.
Ich glaube, es hängt ganz doll mit dem Trainer zusammen einfach. Ich glaube, der hat die richtige Ansprache auch bei ihm gefunden. Also, dass Elias wohl wechseln wollte, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Also, jetzt nicht, weil er sich bei St. Pauli unwohl gefühlt hat, aber weil er einfach auch den nächsten Weg machen will. Da gibt's ja auch so Verbindungen, ne? Euer alter Trainer, das ist der Vater ja von seinem Spielerberater, ne?
Genau.
Genau. Ja. Genau, ich habe Elias auch wahrgenommen, als er noch bei BU gespielt hat, weil das so eher mein Verein auf Amateurebene ist, und ich habe dann halt auch den Wechsel zu euch wahrgenommen, ja, und ich glaube, da waren halt auch viel, viel mehr dran, und ich glaube, St. Pauli wollte da früh sozusagen da Vollzug melden, dass er nicht die Stadt verlässt, glaube ich, so war das damals, und hat uns ja auch viel Freude gebracht jetzt im Aufstiegsjahr und jetzt im ersten Bundesliga-Jahr, leider ja echt durch einen gewissen Herrn Chor aus Mainz gestoppt worden je. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn der eine ganze Saison hätte spielen können bei uns. Da, ja, wäre vielleicht der Fokus noch ein anderer gewesen. Jetzt muss er sich wahrscheinlich neu beweisen in Augsburg. Das fängt jetzt bei Null an erstmal. Hat aber auch gestern schon im Pokal, glaube ich, eine Vorlage gemacht, wie ich es gesehen habe.
Ja, überragender Junge, wirklich immer super nett, super bescheiden, super nett. Gewesen, sehr zurückhaltend.
Ja.
Ja, hat sich da wirklich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, zumindest war es bei uns so, sehr zurückgenommen und einfach sein Spiel gemacht, und ist dann natürlich auch dafür belohnt worden, finde ich auch vom Typ her irgendwie beeindruckend, weil mittlerweile gibt es ja viele Spieler, die dann irgendwie mit 19, sagen wir, 3, 4 Regionalligaspiele gemacht haben, und dann kommen da die Berater an und erzählen ihm was von dritte Liga und zweite Liga, und der hat einfach seinen Stiefel durchgezogen und es damit geschafft, wo andere dann den höhere Ambitionen eingeredet werden, scheitern.
Also. Ja. Ja, und vor allen Dingen auch in, wie soll ich sagen, bei dem Weg, als er zu St. Pauli kam, einfach mal 2 Ligen übersprungen. Das ist dann schon nicht ohne, ne? Und ich meine, er hatte echt keinen, er war nicht körperlich, ne, als er bei euch angekommen ist, so, ne? Und hat sich da auch viel, viel weiterentwickelt, was du natürlich auch musst, wenn du in der zweiten und der ersten Liga spielen willst, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, beobachten wir beide weiter, wie es mit ihm weitergeht. Ich wünsche ihm da auch nur das Beste und hoffe, dass er sich da durchsetzt in Augsburg. Nur nicht in den beiden Spielen, natürlich gegen uns. Da ist schon demnächst das erste Spiel gegen Augsburg. Mal gucken, wie es dann mit ihm so ist. Gut, Markus, ansonsten, wenn du nicht noch irgendwas hast, würde ich mal den Deckel drauf machen auf das Pokalspiel, auf euer Pokalheimspiel.
Ja, nee, so, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und loswerden wollte. Wir sind, wie gesagt, absolut trotz der Niederlage wirklich absolut begeistert. Haben auch durch die Bank weg ein positives Feedback bekommen. Auch aus eurer Führungsebene kam gerade heute Morgen irgendwie nochmal eine Mail, wie gut das irgendwie alles in der Zusammenarbeit geklappt hat. Und das bedeutet uns natürlich tatsächlich auch relativ viel, weil wir natürlich auch wissen, dass, ich sag mal, der FC St. Pauli oder auch Sky, von denen kam tatsächlich auch eine total nette Nachricht noch, dass die eigentlich ein anderes Niveau gewohnt sind, ne? Also das sind Profis unter Profis, jetzt haben sie mit Amateuren zusammengearbeitet, und wenn das dann, wenn du trotzdem da wirklich so positives Feedback bekommst, dann ist das irgendwie schon, sind das schon schöne Streicheleinheiten fürs Ego.
Das sind doch gute Aussichten, wenn ihr den Hamburger Pokal wieder gewinnt und dann vielleicht in der ersten Runde gegen Bayern spielt, dann gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, so ein Spiel wieder stattfinden zu lassen.
Würde mich sehr freuen.
Gut, Markus, dann danke ich dir für die beiden Gespräche und wünsche dir erstmal alles Gute.
Vielen lieben Dank dir auch und natürlich auch dem FC St. Pauli für die anstehende Saison, auf dass er möglichst weit im Pokal kommen möge.
Ja, bin ich gespannt. Ja, wäre auch mal ganz schön, genau. Gut, und dann gucken wir mal, wie es bei uns weitergeht hier beim Millerntor. Wir spielen ja direkt am nächsten Samstag schon wieder am Millerntor, und da kommt dann halt, ja, der BVB ist dann zu Gast. Da wird es auf jeden Fall dann diese Woche das VDS geben von Yannick. Und ja, wir hören uns irgendwann wieder im Verlaufe des Septembers. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.